Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, der sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen. Powered by Leadership Choices.
Hallo und herzlich willkommen zu Leaders Talk, dem Interview-Podcast für Better Leadership, Better Organizations and a Better World. Mein Name ist Carsten Drath und ich bin einer der Managing Partner von Leadership Choices. Mein Gast heute ist Jörg Blunder.
Ein Kulturprojekt haben wir es damals genannt. Also das letzte Mal, dass ich höchstwahrscheinlich zur Kultur, dass ich Kultur und Projekt verbunden habe. Kultur ist kein Projekt. Es ist eine Reise, das ist auch mal gesagt. Warum ist das passiert? Im Boden war eine Rille drinnen von 1,5 Zentimeter. Und wenn immer du da drüber gefahren bist, hat es A, auf die Bandscheiben geschlagen, wenn du fährst, und B, war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es umgestürzt ist. Und was war der Indikator, an dem sie gemessen worden sind? Damage. Also, miss Menschen an etwas, was sie beeinflussen können und nicht an etwas, wo sie keine Möglichkeit haben. Und wir haben mit den Mitarbeitern einen Dialog gemacht. Nicht Information, sondern Dialog. Und der ist oft intensiv geworden. Da haben wir zugehört. Das sind Ängste, das sind Bedenken, es sind Menschen.
Jörg Blunder ist nicht nur Österreicher oder Kärntner, wie er sagt. Er ist nicht nur Sportler, sondern er ist für über 15 Jahre im Wesentlichen zuständig gewesen für den Bereich Organizational Transformation und Culture bei Coca-Cola in verschiedenen Landesgesellschaften, in verschiedenen Einheiten. Und mit ihm gehe ich auf eine Reise. Was hat da genau funktioniert? Welche Transformationen, welchen Angang zum Thema Kultur hat er gewählt? Kleiner Spoiler-Alert, ein Teil davon war, das Thema Kultur nie Kultur zu nennen. Und was hat auch mal nicht funktioniert? Was hat er gelernt? Was würde er heute vielleicht anders machen? Und das ist eine sehr, sehr spannende Reise für alle, die sich mit dem Thema Unternehmenskultur, Hochleistungskultur auseinandersetzen. Coca-Cola ist ja eine sehr leistungs- und outputgetriebene, effizienzoptimierende Unternehmung, ein Organisationssystem, ein riesiges System. Und Jörg Blunder hat das aufgesogen, finde ich, wie kein Zweiter und lebt das auch, hat auch selber einen persönlichen Drang zu Hochleistung, ist Ausdauersportler, schon immer gewesen, aber auch auf einem richtigen Leistungsniveau, hat 14 Mal Ironman absolviert, aber nicht einfach so, wie ich zum Beispiel, sondern irgendwie eine halbe Stunde hinter den Besten. Das ist dann schon ein ordentliches Wort, das macht man nicht einfach so. Also jemand, dem das Thema Leistung und Hochleistung Operational Excellence total am Herzen liegt und das auch total verkörpert und auch im Unternehmen lebt und auch jetzt als Unternehmer lebt mit seinem Unternehmen Just Be Like Yourself. Aber einfach mal selber reinhören. Wie gesagt, für alle, die sich mit dem Thema Hochleistungskultur beschäftigen, glaube ich, ein sehr, sehr hörenswerter Podcast und damit gleich ins Gespräch direkt rein zu Jörg Blunder. Viel Spaß. Ich sage herzlich willkommen, Jörg Blunder, toll, dass du hier bist.
Hallo Carsten, schön, dass ich da sein darf.
Jörg, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du so heute? Nimm uns doch mal mit.
Spannend, also zuerst mal Jörg Blunder, ich glaube, wenn ich den Namen ausgesprochen habe, hört man schon, ich bin Österreicher. Neben Österreicher bin ich Europäer. Neben Europäer bin ich einfach glücklich, dass ich das machen kann, was ich machen darf. Bin 47 Jahre gewesen, als ich bei Coke rausgegangen bin. Bin jetzt 50 Jahre. Ich denke, das ist ein schönes Alter. Habe also eine traditionelle Karriere gemacht. Bin irgendwann halt am Land aufgewachsen, habe eine tolle Zeit erlebt. Habe mir dann überlegt, was möchte ich wirklich, wirklich machen in meinem Leben. Mit 18 Jahren, ich wollte in die große Stadt. Das war mir wichtig. Ich wollte weit weg sein von zu Hause. War mir auch extrem wichtig. Wollte Sport machen, weil ich so einen sportlichen Hintergrund gehabt habe. Sport war damals so ein Thema, das war sehr stark lehramtmäßig aufgestellt. War für mich interessant, aber nicht das, was ich wirklich machen wollte. Deswegen bin ich bei Wirtschaft gelandet. Habe während des Studiums immer wieder gearbeitet, wo ich viel mit Teamstrukturen, Teamsituationen zu tun gehabt habe. habe einen wunderbaren Professor gehabt, Dudo von Eckartstein, der mich extrem unterstützt hat. Das, was ich gelernt habe als, jetzt kann man sagen, okay, das ist ein super Sommerjob als Surflehrer, wo man sich immer wieder auf neue Menschen einstellen muss und in Krisensituationen das Gewitter zieht auf den See raus, zusammenbringen muss. Habe immer die Möglichkeit gehabt, mit ihm nach dem Studium, nach dem Sommerjob, das zu reflektieren. Und da bin ich draufgekommen, dass eigentlich genau das Thema Personal und Personalentwicklung etwas ist, was mir richtig, richtig Spaß macht. Und dann nicht den administrativen Teil davon, sondern den Entwicklungsteil davon. Bin dann mit dem Studium fertig gewesen und habe mir die Frage gestellt, so, was sollte ich jetzt machen? Während des Studiums gesagt, ich darf nicht nur Personal und Organisation machen, sondern auch Produktionslogistik gemacht, also Produktionspläne schreiben, ganz tief reinzugehen in dieses Operative, ganz eine andere Materie und sehr zahlenlastig, sehr strategisch, sehr analytisch. Habe dann gesagt, ich möchte nicht als Recruiter beginnen. Das war mir ganz klar. Wenn ich Personal gehst, ich wollte nicht als Recruiter beginnen, habe dann die Möglichkeit bekommen, beim größten österreichischen Weiterbildungsinstitut so den Fokus auf Aufbau eines neuen Stranges zu setzen. Und der neue Strang hat geheißen, prozessorientierte Personalentwicklung für Unternehmen anzubieten. Mit einer Kollegin, jetzt ganz, ganz guten Freundin, die damals meine Vorgesetzte war, deren Nachfolger ich geworden bin, haben wir das, glaube ich, mal ganz gut gemacht. Und da ist bei mir richtig das Verständnis gekommen, das, was ich auf der Uni gelernt habe, war schon wichtig. Aber die praktische Umsetzung ist viel, viel wichtiger, diesen Mut zu haben zur Lücke. Habe das Ganze dann gemacht. Ich denke, das werde ich höchstwahrscheinlich irgendwie mehr oder weniger erfolgreich gemacht haben. Nach 7 Jahren bekomme ich einen Anruf. Ein Personalberater fragt mich, was ich zur Coca-Cola sage, sage ich super. Und dann war es bei mir ganz klar, dass ich das Thema Coke mal machen möchte. Ich denke, das ist so der berufliche Einstieg. Ansonsten, ich habe schon gesagt, ich bin ein Kärntner. Ich denke, dass die Leute, die sich in Österreich auskennen, die hören das ein bisschen, südlicher Teil von Österreich. Gewisse Leute sagen vielleicht sogar, es ist einer von den schöneren Teilen von Österreich, aber wir wollen echt nicht wertet sein. Ganz Österreich ist schön und kommt bitte alle und kommt nach Österreich. Das ist ein tolles Land. Also ich bin stolz drauf. Habe dann in meiner Jugend viel Sport gemacht. Immer Leistungssport, ja, aber es war für mich so das Schöne, weil über den Leistungssport war ich nahe mit meinem Vater zusammen. Also er war sportlich. Ich war sportlich, das haben wir gemeinsam machen können, gemeinsam langlaufen gegangen, gemeinsam laufen gegangen, gemeinsam Tennis gespielt, alles immer auf einem Niveau, wo ich Leistung gebracht habe. Also das hat mein Leben schon geprägt, das ist auch so Teil von meiner DNA. Aber der Sport hat mir auch schon relativ früh und auch in Kindheit schon ganz viel beigebracht, was ich nie lernen hätte können. Also nur in der Schule oder nur im Umgang mit Freunden, sondern ich bin mit meinem Vater, ich war 13, er hat blinde Langläufer betreut. Also Langläufer als blinder Begleitläufer betreut. Blinde Langläufer als Begleitläufer betreut. Und ich wollte unbedingt diese Tage mit ihm verbringen. Er hat mich mitgenommen als 13-Jähriger und das war so eine Woche, so ein Langlaufcamp. Und sagt, ja, aber wenn du mitkommst, dann musst du auch was tun dort. Sag ich, was kann ich da tun? Soll ich Ski wachsen? Also das habe ich auch gern gemacht damals, das war auch wichtig. Sagt er, nein, du lauf doch mit einer blinden Langläuferin ein paar Tage. Also nochmal zurückzukommen, 13 Jahre. Mit einer blinden Langläuferin zu laufen. Ja, so werden wir probieren. Wir gehen dann in den Raum rein. Kritli, also die Frau, das ist nach wie vor eine gute Freundin von meinem Vater und der gute Bekannte auch von mir, steht dort, eine Chemikerin, die ganz einen schweren Unfall gehabt hat. Also keine Augen, Glasaugen, die Ohren weg. Also wirklich, wenn man als 13-Jähriger sie gesehen hat, hat man Respekt bekommen. Nicht Angst, aber Respekt. Und ich gehe hin und sage, hallo, ich bin Jörg. Und strecke meine Hand aus zum Handshake. Und natürlich, sie hat nicht gesehen, wo meine Hand ist. Und sie sagt zu mir, Jörg, du musst schon näher kommen und meine Hand nehmen. Weil sonst kann ich dir die Hand nicht schütteln. Also und wenn ich das jetzt im Nachhinein reflektiere, das hat mir so viel gelehrt im Umgang mit Menschen und in dieses, keine Barrieren zu haben, einfach auf Menschen zuzugehen und immer das anzubieten, was ich im Moment halt habe. Das Einzige, was ich anbieten kann, ist Interesse, Liebe und Freude am Sachen beizubringen und Freude am Sachen zu tun. Ein bisschen eine lange Antwort jetzt auf deine kurze Frage, aber es war mir nur wichtig, dass der Punkt mit drinnen ist, weil das sich immer wieder so widerspiegelt in meinem Leben.
Super, danke dir. Also erzähl noch mal genau die Situation zu Hause, also in Kärnten auf dem Land, im vielleicht schöneren Teil von Österreich, wer weiß das schon so ganz genau. Und die Entscheidung zum Studium BWL, Produktionslogistik, wie kam es dazu? Also deine Mutter ist Bankerin, dein Vater Sanitäter. Was war da die Motivation zu sagen, das mache ich jetzt mal so?
Also ich nehme die zwei Punkte, die ich gesagt habe. Wien war weit weg von Kärnten, also 300 Kilometer. Was bedeutet hat, man hat nicht jedes Wochenende nach Hause fahren müssen. Wien als große Stadt hat mich damals interessiert. Ich wollte in eine große Stadt kommen. Ich denke, das Wirtschaftsstudium war sehr breit aufgestellt. Ich habe gesagt, da kannst du nichts falsch machen im ersten Moment. Ein Freund von mir ist mit mir nach Wien gekommen. Das war höchstwahrscheinlich so die Motivation. Ich wollte niemals Banker werden. Und ich denke, wenn man Track Record siehst, ich bin auch niemals Banker geworden, obwohl ich, und ich denke, das ist auch wichtig, obwohl ich mal ein Praktikum in einer Bank gemacht habe. Ich wollte nicht sagen, ich möchte niemals Banker werden, ohne dass ich es mal probiert habe. Also meine Frau hat immer seinerzeit zu mir gesagt, du isst keinen Salat. Sag ich, bis zu meinem 22. Lebensjahr kann Salat gegessen. Dann hat sie gefragt, hast du schon mal Salat gekostet? Sag ich gesagt, nein. Habe ich gesagt, dann kost bitte mal Salat und sag dann, dass du den Salat nicht essen magst. Weißt du, was ich damit sagen möchte? Also ich habe es schon probiert. Und das war jetzt so der Weg und das hat sich dann bei mir ganz gut ergeben. Dann kommt die Geschichte mit dem Eckhard Stein, also mit dem Professor mit Personalwirtschaft und Personalentwicklung rein. Und das war dann eigentlich ganz klar, das ist das, was ich machen möchte.
Super. Und dann kam irgendwann der berühmte Anruf von Coca-Cola. Genau. Wie ging es dann weiter, Jörg?
Also die Geschichte ist, ich weiß nicht, wie lange ich Zeit habe, aber ich versuche sie kurz zu machen. Ich bekomme den Anruf von Coca-Cola am, denke ich, Dienstag oder Mittwoch Vormittag, sage, wann haben wir den Termin? Der Personalberater sagt zu mir, ja, am Donnerstag um 14 Uhr oder 15 Uhr. Ich gehe Donnerstag 15 Uhr hin, vorbereitet, wie ich war, und habe einfach Lust gehabt auf dieses Gespräch und Lust gehabt auf den Job. Es war ein HR-Manager für den Non-Commercial-Bereich, also Supply Chain und alle Support Functions. Und hier auch wieder der Vorteil, dass ich halt Produktionslogistik zumindest mal theoretisch kennengelernt habe und bei zwei Projektarbeiten etwas praktischer kennengelernt habe, habe ich die Sprache halt ein bisschen gesprochen. Also Donnerstag 15.30 Uhr Gespräch zu Ende. Er sagt, ja, gutes Gespräch, er möchte mir auf alle Fälle auf die Shortlist geben. Er hat gesagt, was machen wir? Es war kurz vor Ostern. Er könnte mich gleich anrufen. Es war Donnerstag vor den Osterfeiertagen. Er könnte mir nicht gleich jetzt einen Termin bei Coca-Cola machen. Also auch vielleicht etwas, was mich prägt, wenn ich was machen will, dann am besten gleich und nicht morgen oder übermorgen. Er sagte, ja, es ist schwierig, weil er muss einen Bericht schreiben. Hat er gesagt, was sage ich zu ihm, was Sie mir gerade gesagt, ich wäre geeignet dafür. Lass uns doch das Gespräch machen mit der HR-Managerin. Und es ist dann komischerweise wirklich so weit gekommen, dass ich zwei Stunden später vor Ort war und das Gespräch mit der Personalmanagerin gehabt habe. Und dann ist es relativ rasch gegangen. Also war super für mich, weil ich gemerkt habe, Beratung ist wichtig, also absolut essentiell. Aber die Umsetzung, dieses wirklich Spüren, was sich dann tut, oder dieses Beeinflussen, wie das Endprodukt ausschaut, da kommt man als Berater halt ganz, ganz schwer dazu. Und sollte man auch schwer dazu kommen, weil es ist ja Verantwortung, die in der Organisation aufgebaut werden muss, inklusive Fähigkeiten, inklusive Commitment und so weiter und so fort. Deswegen war es für mich ein guter Schritt, aus diesem Beratungsteil zu kommen, wo ich viel Breite kennengelernt habe, so viel Industrien, so viel Technologien, also E-Learning war damals gerade in den Kinderschuhen, wir sprechen jetzt über 1998, also da 98, 99, da hat man mit E-Learning, wir haben experimentiert, wir haben damals virtuelle Klasse schon gehabt. Das war super in dem Beratungsjob. Aber dann reinzugehen und plötzlich hat mir so die Realität ein bisschen eingeholt. Also da kommt Coca-Cola, das schaut so ganz modern aus und denkst, das ist wunderbar. Und da war Steinzeit von allem, was man so an moderner Personalarbeit versteht. Instrumente, Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung, hat es nicht gegeben. Also Fachkarrierenentwicklungspläne hat es nicht gegeben, Führungs- oder Expertenkarrierenplanung hat es nicht gegeben. Da habe ich einen Mehrwert reingebracht und da haben wir recht gut zurechtgefunden, auch mit meinen Kollegen, also mit Businesspartnern für den Supply Chain Bereich. Die haben ihre Sprache verwendet, ja, die sprechen dann über BPS und irgendwelche Pläne und plötzlich spreche ich mit, aber nicht nur im Sinne von so Pseudo-Mitsprechen, sondern inhaltlich. Detailliert auch. Und da baut man Glaubwürdigkeit auf. Und ich glaube, das war das Hilfreiche für mich. Ich bin dann, ja, 6, 7 Jahre in Österreich gewesen, unterschiedliche Stationen, Commercial, Non-Commercial-Bereich und und dann irgendwann den HR-Direktor für Österreich und Slowenien. Und damals haben sich so zwei Wege so gekreuzt. Ja, so, das kennst du höchstwahrscheinlich auch sehr gut. Man trifft im Leben Menschen und die bleiben einem. Nicht nur in Erinnerung, sondern die bleiben einem nahe. Und damals war ein Wechsel vom General Manager. General Manager, als ich begonnen habe, hat den nächsten Karriereschritt innerhalb von Coke gemacht. Und es ist ein neuer HR-Director nach Österreich gekommen, ein General Manager nach Österreich gekommen. Und wir haben so die erste Präsentation war halt vor ihm. Große Aufregung, wie er reagieren wird und so. Und ist gut gegangen, die Präsentation. Wir haben dann recht viel miteinander zum Sprechen begonnen. Ich bin dann irgendwann in den nächsten Job gekommen, also HR Manager Commercial, dann HR Director. Und er fährt auf ein Executive MBA, Ulrich Nehammer ist der Name. Ich glaube, er war letztes Jahr im Herbst mal bei einem Podcast, auch bei Leadership Choices. Also,
ja, auf jeden Fall.
Der Däne, der Viking.
Der Viking, genau.
wie sie ihn auch genannt haben und noch immer nennen. Und er fährt zu einem Executive MBA und kommt zurück nach diesen 3 Monaten. Und Freitagabend und bringt mir so einen dicken Binder mit Case Studies. Also Harvard arbeitet viel mit Case Studies. Da sind super Sachen drinnen gewesen. Und unter anderem auch so Lernvideos. Und ich habe damals das Wochenende wirklich nichts vorgehabt. Da habe ich gesagt, ich lese einfach das Ganze. Spannend. Und schaue mir diese ganzen Lernvideos an. Habe so Notizen dabei gemacht. Und Montag in der Früh gehe ich zu ihm ins Büro. Sage ich, schau, das wäre so eine Möglichkeit, wie wir so eine kulturelle Reise. Damals haben wir noch so ein Projekt, ein Kulturprojekt haben wir es damals genannt. Also das letzte Mal, dass ich höchstwahrscheinlich zur Kultur, dass ich Kultur und Projekt verbunden habe, weil Kultur ist kein Projekt. Es ist eine Reise, das ist auch mal gesagt. Und habe gesagt, so könnte es eigentlich funktionieren. Das sind die 2 Case Studies, die wir nehmen können. Ein super Case von Real Madrid gehabt. Also ganz tolle Sachen. Sagt, ja, hast du das alles gelesen? So, ja, viel habe ich gelesen. Und das war toll und da hat sich unsere Beziehung halt nochmal verbessert und entwickelt. Und wir haben aber gesagt, Kultur musst du machen, wenn Kultur wirklich, wirklich relevant ist. Und nicht dann, wenn es passt. Wenn das Wetter schön draußen ist, ist gut, Kultur zu machen. Wenn es draußen regnet, ist es extrem wichtig, Kultur zu haben. Und wir haben gewusst, wir werden viel verändern und so ist unsere Reise halt dann weitergegangen.
Jetzt ist ja Coca-Cola über die Jahrzehnte immer mehr ausgeklügelt im Sinne von Performance-Optimierung, Supply Chain, KPIs. Alles wird gemessen auf wöchentlicher Basis. Es ist eine emotionale Organisation irgendwie. Wenn die Zahlen nicht stimmen, sind alle irgendwie bedrückt. Und wenn die Zahlen super sind, sind alle super froh. Also da ist unglaublich viel Emotion in dem Ganzen drin, ist mir aufgefallen. Aber was ich mich so frage, ist, zu dieser Zeit, das Thema Kultur, das war jetzt nichts, was in aller Munde war. Also sich mit Kultur zu beschäftigen, ist ja eher so soft und fluffy und kann man nicht messen. Also wie war der Lernschritt da auch bei euch in der Organisation, dass Kultur und das Leistung irgendwie miteinander was zu tun hat?
Es gibt ja so diesen abglutschen Spruch ein bisschen, oder? Ist das Culture Eats Strategy for Breakfast? Und unser Zugang bei Kultur und mein Zugang nach wie vor und mein Verständnis von Kultur ist Business. Also ich glaube, wenn man sich das mal versucht zu verinnerlichen, dann ist es nicht nur dieses Weiche, dieses lass uns die Hand geben und rund um den Feuerplatz herum tanzen. Das ist es nicht oder nicht nur, sondern es geht wirklich darum, was ist unser Ziel als Organisation? Es bedeutet, mit einer klaren Strategie, mit einer Vision mal zu starten. Und dann ist die Frage, wie setzt du das Ganze um? Setzt du das Ganze um mit ich befehl's dir, mach das Ganze? Schwierig, also bedingt schwierig. Weil wenn derjenige, der zum Befehlen beginnt und die Ebene unter denen, die zum Befehlen beginnt, gehen, was passiert dann? Dann kommt der Nächste und dann hast du einen neuen Schwenk. Oder du schaffst es, wirklich Leute abzuholen auf diese Reise. Und wir haben es von Anfang an versucht, niemals mit einem schweren Thema wie Kultur zu branden. Wir haben immer andere Namen gefunden für unsere kulturellen Reisen. Also Gimme 5 war es in Deutschland. Die Magnifici 7, also die Glorious 7 waren es in Italien. Und in Österreich war Dublin 5, da haben wir 10 nochmal gehabt. Und also ganz viele Branding-Themen dahinter gestellt und niemals mit den Mitarbeitern, die dann abgeholt worden sind, so stark das theoretische Konstrukt der Kultur reingebracht. Ich glaube, bei Kultur merkst du auch stark, dass wir sprechen jetzt über 2007. 2007, 2008 war der Zeitpunkt, als wir über die erste kulturelle Reise sprechen. damals hat es das Wort wirklich noch nicht gegeben. Also in Harvard haben langsam Tushman und so Leute haben begonnen mit dem Thema. Kotter hat das erste Mal über Change, Transformation gesprochen. Keiner hat das Wort Kultur verwendet. Und wir sagen plötzlich, auch bei meinem nächsten Job, den ich gehabt habe, Director of Organizational Culture and Capabilities oder Culture and Transformation, da steht Culture drauf, alles lächeln ein bisschen. Man hat über Employee Satisfaction und so gesprochen. Aber was ich sagen wollte, wir haben von Anfang an das Thema ins Zentrum gestellt. Es ist auch kein Problem, Track, Rank, Publish zu machen. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch einen Mechanismus entwickeln, wie können wir Mitarbeiter unterstützen, in einer Nationalliga oder in einer Bundesliga weiter nach oben zu kommen. Was ist so die Herausforderung an den Arbeitgeber? Und die Verpflichtung des Arbeitgebers, die Mitarbeiter zu unterstützen auf dieser Reise. Was ist auf der anderen Seite auch die Erwartungshaltung einer Mitarbeiter und welches Commitment gibt er? Und das haben wir sehr transparent und offen gespielt. Und das hat uns einfach geholfen, um in Zeiten, wo es schwierig geworden ist, also wo wir gesagt haben, wir haben in Österreich 6 oder 7 Logistikzentren gehabt. Wir brauchen maximal 3, wo wir die zusammengeführt haben. Da haben wir es nicht vom Büro aus kommuniziert, sondern wir sind hingefahren. Und wir haben mit den Mitarbeitern einen Dialog gemacht. Nicht Information, sondern Dialog. Und der ist oft intensiv geworden. Da haben wir zugehört. Und das sind Ängste, das sind Bedenken. Es sind Menschen. Und es sind Familien. Und es sind Freunde, die uns verlassen. Und ich glaube, wenn du das in dem Herzen drinnen hast, mit dem Kopf verbindest und das Ganze dann über ein richtiges Kommunikationsvehikel rausbringst, dann schaffst du zumindest etwas, was ansatzweise Verständnis ist. Und ich denke, dann hast du den ersten Schritt schon mal gemacht.
Und gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Du hast ja ein paar Jahre zuvor eine systemische Coaching-Ausbildung und OE-Ausbildung gemacht. Erzähl doch mal, was hat das in dir ausgelöst? Welche neuen Perspektiven hat das aufgemacht?
Ich als 28-jähriger Teamleiter von einem Team von 12 Personen in einem Business, das gut wächst, zwar in einem Umfeld, wo die Wachstumsraten andere sind als in der Tech-Industrie heutzutage, aber trotzdem gutes Business gehabt. Erfolg ist wunderschön. Erfolg kann aber relativ schnell auch zu etwas verleiten, was sagt, du willst dich selbst zu verlieren, also so den Boden unter den Füßen zu verlieren, weil du einfach schwebst. Ja, und dann habe ich diese systemische Coaching-Ausbildung gemacht und das war eine Ausbildung, das war kein Coaching, Coaching-Supervisions-Lehrgang, der 3 Jahre gedauert hat. Und im Zuge dieser 3 Jahre war es natürlich extrem viel Selbsterfahrung auch. Wir haben mit so einer klassischen Gruppendynamik begonnen, also jeder, der noch nicht Gruppendynamik gemacht hat, würde ich mal das wirklich ans Herz legen. Da ist nicht, was du methodisch lernst, sondern was du über dich lernst, dein Verhalten in Gruppen. Und ich bin dann zurückgekommen und war nicht ein anderer Mensch, aber ich habe schon an dem gearbeitet, habe Fragen gestellt, was löst das bei dir aus, was denkst du darüber, bis mir irgendwann Leute gesagt haben, komm, sprich wieder Klartext mit uns. Aber das Gute für mich war, und ich denke, das systemische Denken ist ja, dass alles, was gut ist und das Stärke ausgeprägt ist, kann in Situationen, wenn es zu stark ausgeprägt ist, auch ein bisschen eine Einschränkung sein, mit wem du auch immer umgehst. Und ich glaube, diese Balance zu haben, hat mir sehr, sehr gut geholfen. Und dann auch ein bisschen einen Methodenkoffer zu haben, was ich dann selbst als Coach und als Berater neben meiner Tätigkeit schon eingesetzt habe. Aber viel mehr hat es mir dann geholfen in meiner professionellen Karriere bei Coca-Cola. Weil diesen Methodenkoffer zu haben und zu sagen, auch wenn man es jetzt, wenn du was gegen mich sagst, persönlich brauche ich es nicht nehmen. Es ist eine inhaltliche Ebene. Aber lass uns mal das unterliegende Thema nochmal anschauen. Also ich glaube, das war ganz spannend.
Und also jetzt hast du ja viele Stationen, du warst in Österreich, du warst in Slowenien, du warst in Italien, du warst in Deutschland, da kommen wir auch noch zu. Aber wenn man so, sagen wir mal, auf einer Metaebene draufschaut, dann ist ja die Entwicklung von Coca-Cola schon auch, den industriellen Footprint immer weiter zu optimieren, also immer schlanker werden, immer zusammenlegen, konsolidieren, mergen, ne? Also so, dass es immer mehr so eine gut geölte, hocheffiziente, ja, Maschinerie klingt jetzt so, aber ein Organismus wird, der wirklich hocheffizient funktioniert. Und das hat natürlich immer auch damit zu tun, und das konnte ich ja auch in meiner Arbeit lange begleiten bei euch, dass eben Leute rausgehen müssen, unfreiwillig. Ne? Die sagen nicht, ich möchte raus, sondern man sagt denen, du musst raus. Und ich habe auch ein paar Gründe, aber letztlich ist es doof, So. Mhm. Und das ist ja so ein Strang, ne? Und da gibt's ja sehr viele im HR, auch bei Coca-Cola, die fast nichts anderes gemacht haben über Jahre als Leute ausgesetzt. Mhm. Dann könnte man ja meinen, da muss die Kultur ja total drunter leiden. Also die Stimmung muss total schlecht sein. Employee Engagement muss total runtergehen. Und dennoch ist das ja nicht der Fall. Kannst du so ein bisschen versuchen, uns zu erklären, wie habt ihr das hingekriegt, dass auf der einen Seite irgendwie ständig klar war, hier wird jetzt optimiert, hier wird weggeschnitten, hier wird zugemacht. Und auf der anderen Seite trotzdem Kulturinitiativen gemacht und auch hohe Werte bei Culture oder bei Employee Engagement ja erzielt. Was ist da der Ansatz gewesen?
Ich glaube, das ist immer Innensicht und der Außensicht, wie es wahrgenommen wird. Grundsätzlich geht es ja darum, was ist über viele Jahre in Organisationen aufgebaut worden. Und wenn du über eine Zusammenlegung von 2, 3, 4, 5, 6 unabhängigen Bottlern oder Bottling-Systemen, das sind übrigens die Abfüllungssysteme bei Coca-Cola, sprichst, die seinerzeit total unabhängige Organisationsstrukturen gehabt haben und du bringst es unter einem Dach zusammen, dann ist es irgendwann die Frage, okay, brauchen wir jetzt alle, da spreche ich nicht über Menschen, brauchen wir jetzt alle Funktionen und alle Positionen in den einzelnen Teilen? Oder ist es etwas, was eher Bürokratie und Komplexität fördert, wenn mehr Abstimmungsaufwand fördert, wenn man zwischen 6 oder 7 Leuten etwas abstimmen will, ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben gemerkt, wir sind halt auf der Seite relativ zögerlich vorgegangen, viele Jahre. Und irgendwann war es aber notwendig, dass wir dieses Thema auch angehen. Also angehen und sagen, okay, was ist so die Organisation der Zukunft? Und der Einzige, der die Organisation der Zukunft wirklich maßgeblich beeinflusst, ist der Kunde. Also jede Organisation, die sagt, wir machen jetzt Organizational Footprint, nur weil wir gute Gedanken haben, wie es ausschauen sollte, die nicht immer diesen Kunden ins Zentrum stellen. Und Kunde ist immer gleich auch in Interaktion mit Mitarbeitern. Der oder diejenige, die Organisation macht was falsch. Also ich denke, das ist mal das zu sagen. Wir haben immer geschaut, wo haben wir zu viel Ressourcen mit einer Tätigkeit, die wir besser gebündelt mit weniger machen können? Also erste Frage. Das zweite Thema, was natürlich reingekommen ist, wo ist das Thema Digitalisierung, das uns dabei unterstützt, Sachen anders zu machen, effizienter zu machen? Und das dritte ist, wir haben viel von Non-Value-Creating-Jobs into Value-Creating-Jobs. Also wir haben Mannschaften aufgebaut, Vertriebsmannschaften aufgebaut. Und ich denke, das ist einmal um das Thema Abbauen und nur Abbauen wahrgenommen mal zu positionieren. Ich glaube, das Essentiellste ist, wir haben eine Strategie aufgesetzt mit einem ganz klaren Ziel für die nächsten 5 bis 7 Jahre, das wir sehr einfach zusammengeführt haben und sehr einfach auch greifbar gemacht haben. Wir haben es damals Gimme 5 genannt in Deutschland. Das war 2013 haben wir Gimme 5 als erste Mal kommuniziert und gesagt, wenn jeder Mitarbeiter jeden Tag und jedes Team jeden Tag und jede Organisationseinheit jeden Tag ein Ziel verfolgt, 5% zu wachsen, dann werden wir als Organisation über 5 Jahre unsere Umsatzzahlen, unseren Gewinn und so weiter um so und so viel Prozent erzielen. Also es war damals diese 1 Milliarde Unit Cases, die wir ins Zentrum gestellt haben. Und das ist ein Mantra geworden. Und das war wichtig, dass wir das Thema adressiert haben. Parallel dazu, und das war die erste und wichtigste Diskussion, und ich komme dann sofort auf deine Frage auch zurück, aber es ist, glaube ich, wichtig, den Kontext zu verstehen. Als wir 2012 begonnen haben, das Thema Kultur zu diskutieren, im Extended Leadership Team, also in diesem erweiterten Führungskreis, da haben wir bereits gewusst, wir werden im Bereich der Restrukturierung oder der Organisationsanpassung tätig werden müssen. Wir haben auch schon mal grob eine Richtung gehabt, wo die Reise hingehen kann. Und die erste und einzige Frage, die damals, ich glaube, das war Ulrich, der es damals gestellt hat, das war bei einem Meeting in Liederbach. Das war übrigens mein erster Arbeitstag für CCE AG in Deutschland. Die erste Frage, und ich bin geholt worden für Organizational Culture und Capabilities, um das mal reinzubringen. Die erste Frage, und ich sitze dort, und die erste Frage an das Team, okay, Wer von euch glaubt, dass wir jetzt mit Kultur beginnen sollen, wo wir wissen, dass wir die nächsten 12, 18, 24 Monate viel Restrukturierung machen werden? Und wer von euch glaubt, dass wir es nicht machen sollten? Es war tolle und offene Diskussion. Und da ist nicht zum Schluss eine Mehrheitsentscheidung gewesen, sondern alle Punkte, die wichtig waren und die die Menschen betroffen gemacht haben, sind adressiert worden. Aber wir haben dann ein Commitment abgegeben, das zu machen. Da haben wir gesagt, okay, wenn wir an diesen Strang ziehen, dann ziehen wir gemeinsam dran. Und da haben wir jetzt so diese Kommunikationsebene gefunden. Und ich glaube, das ist das eine, was uns geholfen hat, dann bei aller Schwierigkeit mit den Maßnahmen, die wir getroffen haben oder den Entscheidungen, die wir getroffen haben, die Menschen trotzdem abzuholen. Also wir haben soziale Lösungen gefunden für die Menschen, die gegangen sind. Wir haben einen Steuerungskulturkörper etabliert, die Wir-Botschafter, die sich dann zum Beispiel regional es auf die Schultern geschrieben haben, wir möchten diese Trennung von den Mitarbeitern, die gehen, so süß wie möglich machen. Nicht wir vom Konzern Zentrale haben das gemacht, sondern die haben gesagt, sie veranstalten ein Fest oder ein Event, wo sie sich von Kollegen und Kolleginnen, Freunden und Freundinnen, mit denen sie 20, 25 Jahre gearbeitet haben, verabschieden. Mit diesen Fotoboxen, wo die Leute dann drinnen gesessen sind und Fotos gemacht haben. Das hat das menschliche oder das persönliche Betroffensein des Menschen oder der Kollegen und Kolleginnen, die rausgegangen sind oder rausgehen haben müssen, nicht verändert. Aber das hat zumindest gezeigt, die Freundschaften, die Familie bleibt mir erhalten.
Das hätte man ja aus Sicht der Unternehmensleitung auch gar nicht. Wenn man das gemacht hätte, wäre das ja zynisch gewesen. Ne?
Wäre und dann zynisch gewesen. Mhm. Genau, und ich denke, das ist halt so ein Thema. Oder schau, ich gebe dir ein anderes Beispiel zum Thema Kultur und wie kann man es schaffen in Bereichen, wo es vielleicht wahrgenommen hart zugeht. Nehmen wir einen Lagerbereich. Lagerbereich in einem Lagerstandort in der Nähe von Berlin. Wir haben diese Wir-Botschafter initiiert und wir haben begonnen, mit denen zu arbeiten. Wir haben 125 Leute aus unterschiedlichen Bereichen, alle Hierarchieebenen übergreifend. Das hat es vorher auch nicht gegeben. Vorher war es so diese Top-Management und dann waren die High-Potentials dabei. Die sind alle wichtig. Aber wir haben gesagt, wir wollen Mitarbeiter von allen Hierarchieebenen. Wir wollen formelle und informelle Führer haben. Wir haben die Betriebsräte eingeladen, auf diese Reise mitzukommen. Also nicht ausgrenzend, sondern inklusiv. Dann haben wir diese 2 Tage gehabt mit dem einzigen Ziel, mit den Menschen, mit den Kolleginnen gemeinsam zu definieren, wie sollen die Reise eigentlich ausschauen. Total ergebnisoffen. Als man mich gefragt hat, wo ich dafür verantwortlich war, wie schaut das Ergebnis aus, kann ich dir nicht sagen. Weil das sind 125 Meinungen. Zum Schluss werden wir es zusammenbringen und sagen, das ist der Fahrplan. Wir haben dann alle 125 gebeten, geht doch nach Hause in eure Betriebsstätten oder zu euren Teams und erzählt ihnen einfach, was abgelaufen ist. Keine Präsentation oder kein Skript, was sie sagen dürfen, sondern erzählt eure Stories. Storytelling. Und da ist ein Mitarbeiter, wunderbarer Mensch, geht zu seiner Lagermannschaft bei einer Schichtübergabe und erzählt ihnen halt, was passiert. Ja, natürlich sehr viel Skepsis, weil es ein Lagerstandort war, der performancemäßig sehr niedrige Zahlen über lange Zeit gezeigt hat und der natürlich auch ein bisschen unter Kontrolle war, im Sinne von auch zu sagen, was können wir dort anders machen? Liegt es an den Menschen oder liegt es nur an der Technik? Er erzählt die Geschichte, was passiert ist. Das Erste, was er zurückkriegt, ist, ja, puh, das ist eigentlich etwas, was wieder so wie die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Und ja, er hat aber wirklich Feuer gehabt für das Thema Wir-Botschafter, für das Thema Kultur, für das Thema Coca-Cola in Deutschland. Und er schreibt dann, Lagermitarbeiter, schreibt dann dem Ulrich Nehammer war damals der CEO von Deutschland, schreibt ihm dann eine E-Mail, sagt er, lieber Ulrich, also hier auch nicht Herr CEO, lieber Ulrich, ich bin nach wie vor begeistert von dem, was sich getan hat. Ich habe heute das Ganze mit meinen Kollegen besprochen. Die glauben nicht dran, dass es eine Reise ist, die wir wirklich gehen werden. Es wäre schön, wenn du eine E-Mail schicken würdest. Das lese ich dann bei der nächsten Schichtübergabe weiter. Also Ulrich liest das E-Mail von ihm, ruft mich dadurch, dass wir sehr flach waren, also sehr nahe waren. Er sagt, was würdest du machen? Und ich sage, ich würde hinfahren. Es ist 30 Minuten Autofahrt. Lass uns doch gemeinsam zum nächsten Shift-Handover hinfahren. Haben den Gerd nicht zu früh informiert, haben gesagt, wir kommen heute vorbei, wir wollten keine gestagte Session haben. Wir stellen uns hin und wir sagen, grüß Gott und Ulrich Nehammer, Jörg Blunder, und wir haben gehört, es gibt so Fragen, die Fragen sind. Und wenn du das Thema Sehen, Fühlen, Verändern hernimmst, war es für mich das beste Beispiel, was ich jemals gesehen habe. Dieser Lagerstandort hat lange Zeit gekämpft mit einem Kernindikator, der in Lagermannschaften oft wichtig ist, in Lagerbetrieben wichtig ist. Das ist Damage, also wenn du beim Fahren etwas zerstörst, wenn zum Beispiel Paletten runterfahren. Der hat gesagt, Ulrich, mach mir einen Gefallen, setz dich auf den Stapler und fahr mal eine Runde mit diesem Stapler, mit dem Lager. Ich glaube, Ulrich hat es damals letztens auch erzählt, er war in seiner Anfangskarriere bei Coca-Cola, hat er unter anderem auch mit dem Lager gearbeitet. Das haben die gewusst, haben ihm Sicherheitsschuhe gegeben, Sicherheitsweste gegeben, also alles, was du brauchst, um dort effektiv zu sein. Haben ihn auf den Stapler aufgesetzt, also Spaß gehabt dabei, wie er gefahren ist. Er fährt um diese Kurve herum. Und was passiert? Die aufgestapelten Paletten fallen runter. Warum ist das passiert? Im Boden war eine Rille drinnen von 1,5 Zentimeter. Und wenn immer du da drüber gefahren bist, hat es A, auf die Bandscheiben geschlagen, wenn du fährst, und B, war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es umgestürzt ist. Und was war der Indikator, an dem sie gemessen worden sind? Damage. Also, miss Menschen an etwas, was sie beeinflussen können und nicht an etwas, wo sie keine Möglichkeit haben. Dann sagt er, warum ist da kein Budget für das Ganze da? Also das Budget ist immer wieder gestrichen worden. Und das ist es.
Von Ulrich auch, wenn ich mich recht
erinnere. Komischerweise nicht von ihm gestrichen worden, aber auch von ihm gestrichen worden. Wenn wir sagen, das ist unsere Zielvorgabe, dann haben halt Leute Entscheidungen treffen müssen, die richtig sind oder nicht richtig sind. Unser Commitment damals, um auch ein Zeichen zu geben, see, feel, change, war zu sagen, wir lassen diesen Boden fixen. Wir kommen in 4 Monaten zurück, wenn ihr da im Ranking Lager standortmäßig dann in den Top 5 seid, dann machen wir mit euch und mit euren Familien ein wunderschönes Sommerfest. Und das haben wir dann gemacht. Und das hat einen Ruck durchgegeben. Also das ist auch Glaubwürdigkeit. Und auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ich glaube, das hat uns geholfen, dass wir uns nicht versteckt haben irgendwo, sondern dass wir vorne rausgegangen sind, dass wir den Dialog gesucht haben und dass wir Menschen gehabt haben, die gemeinsam Themen adressiert haben, die die Konzernführung niemals so glaubwürdig machen könnte.
Und Jörg, also Give Me Five, da geht es ja darum, eine Operational Improvement von 5% sozusagen oder eine Umsatzverbesserung von 5%, wo man ja sagen könnte als Mitarbeiter, was hab ich davon? Also das ist ja ein globales Ziel. Mhm. Was habt ihr gemacht, damit das runtergebrochen wird, sodass ich als Lagerarbeiter auch Bock darauf habe, in die Richtung zu arbeiten, nicht zu sagen, was, dann kriegen halt die Shareholder mehr, aber ich habe ja nichts davon. Mhm.
Genau, wir haben auf der einen Seite diese 5% mal, das muss man jetzt falsch sagen, es geht ja nicht um 5% mehr Umsatzwachstum. Das ist die finale Kennzahl. Wenn ich als Recruiting Specialist 5% schneller, 5% bessere Talente in die Organisation bringe, dann habe ich einen direkten Impact auf das gesamte Business-Ergebnis. Also ich glaube, das ist das eine. Wenn ich als Produktionsmitarbeiter, der verantwortlich ist für einen Umstellprozess in der Produktion, also von einem Produkt aufs nächste Produkt, das ist immer der Prozess, der kritisch ist, weil dadurch kommt ja dieser Fluss durchs Laufen und die Kennzahl ist dieser System Line Efficiency. Wenn ich dieses Thema mal schneller machen kann, aber auch sagen kann mit Kaizen-Approaches, wie kann ich es besser machen? Nicht nur, dass ich schneller bin, sondern dass das alle davon lernen. Dann habe ich 5% höhere SLI am Ende des Tages. Bedeutet, ich kann mehr produzieren mit weniger Stunden. Also das ist so das Essentielle, bis hin zu, dass wir variable Anteile halt auch entwickelt haben, wo Mitarbeiter dann partizipiert haben auch. Also zu sagen, wenn wir dieses Saving haben, ist das Self-Funding. Dann bekommst du auch einen Teil davon, und das sind halt die 5%, bis 7%, bis 10%. Das ist ein Mindset, ist aber das Wichtige, das ist Give Me Five, abschlagen 5%.
Und hier noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Bitte denken Sie daran, uns auf der Plattform, auf der Sie uns gerade hören oder sehen, zu bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Warum? Erstens, weil es wahrscheinlich stimmt. Zweitens, weil es uns hilft, Gäste anzusprechen, spannende Interviewgäste, und damit haben Sie natürlich auch was davon. Sie handeln also in Ihrem eigenen Interesse. Also von daher nicht vergessen, und wenn Sie etwas an Verbesserungsvorschlägen für uns haben, bitte schreiben Sie uns eine E-Mail an leaderstalk@leadership-choices.com, leaderstalk@ leadership-choices.com. Und damit gehen wir gleich direkt zurück ins spannende Gespräch mit Jörg Blunder. Das heißt, die Idee ist jetzt, um das auch nochmal klarzustellen, die Idee ist jetzt nicht, arbeite 5% härter, sondern arbeite 5% smarter, ne? Dass irgendwelche genau. Sachen wie diese Rille im Boden, die halt sozusagen immer wieder Schaden macht, der vollkommen unnötig ist, sowas auszumerzen oder genau. Digitalisierung oder andere Ansätze. Also absolut. Letztlich Business Process Improvement kombiniert mit Kultur, so in der Art.
Genau. Vielleicht gibt es noch ein Beispiel und aus dem Produktionsumfeld. Ein Mitarbeiter, der Coca-Cola, das Konzentrat und das Coca-Cola-Produkt dann vorbereitet. Es gibt ja Konzentrat A, es gibt Konzentrat B, das wird mit Zucker, Kohlensäure und Wasser dann verbunden, vermischt zum finalen Produkt. Das Konzentrat A und Konzentrat B kommt von der Coca-Cola Company, die im Konzentratfabriken, von dort wird es dann nach Deutschland oder innerhalb von Deutschland an die einzelnen Standorte geschickt. Der Prozess hat seinerzeit gesagt, wenn du einen Konzentrat-Tank hast, da steht nicht Konzentrat A drauf, aber da steht eine gewisse Herkunftsbezeichnung drauf. Und am anderen steht Konzentrat B drauf. Und da ist ein Kleber drauf. Bevor dieser Tank oder dieser Plastikcontainer zurückgeschickt werden kann, sehr vereinfacht jetzt dargestellt, muss die Plastiketikette von dem Behälter runtergerissen werden. Unleserlich gemacht werden. Unleserlich bedeutet nicht mit Stift durchgestrichen, das ist zu wenig. Sagt der Quality-Prozess von der Coca-Cola Company gesagt. Also jetzt meine Frage, wie oft hast du schon versucht, von Plastik einen Sticker runterzuholen?
Also gibt die Sticker, die man so runterziehen kann, aber die sind es wahrscheinlich nicht, sondern es sind die, die halt kleben wie Sau und dann brauchst du halt irgendwelche Instrumente und bist am Schaden, genau. Dauert ewig.
Und wenn du am Tag 10, 15, 40, 60 von diesen Teilen machst, dann wirst aber aufgefordert, 5% besser zu arbeiten, dann beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Mhm. Das heißt, haben Mitarbeiter dann selbst Ideen entwickelt, wie man das anders, cleverer machen könnte. Nicht hochkostenintensive Ideen, sondern aufmerksamkeitsintensive Ideen. Mitarbeiter sind mit dem Vorschlag gekommen, lass uns doch eine weiße Folie nehmen, die innen mit schwarzer Tinte versehen ist. Sobald du diese weiße Folie auf den Container raufgibst, saugt sie die schwarze Farbe in die schwarze Farbe von der weißen Folie rauf und es ist nicht mehr erkenntlich, was da drinnen war. Also das sind die Sachen, weißt du, das ist Kultur. Diese Ideen sind höchstwahrscheinlich schon 10, 15 Jahre herumgeflogen, weil es ist ja nichts Neues, es ist ja nicht Rocket Science. Aber nur, es hat niemand gehört. Und ich denke, über das Thema Kultur haben wir einfach Kommunikationskanäle entwickelt, wo Mitarbeiter selbst in die Verantwortung dafür übernommen haben, mit einem klaren Sponsorship und Commitment, auch von der Executive-Ebene, Sachen anzusprechen. Und da hat es immer Feedback gegeben. Und wenn das Feedback geheißen hat, machen wir nicht, weil, dann war es auch eine Aussage. Aber das sind so diese kleinen Themen, wo du dann wirklich Bewegung reinkriegst.
Das sind auch so Bottom-up-Themen. Wie habt ihr dann dafür gesorgt, dass diese Bottom-up-Themen, die aus einem Standort ja kamen, von einem Menschen oder zweien vielleicht ausgedacht, wie habt ihr die dann wiederum in die Breite gebracht? Also wir hatten neulich Bodo Jansen hier von Upstalsboom und der hat dann so beschrieben, dass Sachen, die aus einem Hotel kommen, teilweise auch lange in einem Hotel bleiben, weil sie halt, sagen wir mal, der andere Standort ist noch nicht so weit. Also irgendwann gibt es ja auch so ein Top-Down-Element. Wie habt ihr das gemacht?
Genau, und da waren genau diese Wir-Botschafter, die wir installiert haben, diese Gruppe. Zuerst die 125 für Gesamtdeutschland. Das waren damals 11.000 Mitarbeiter. 125 ist nicht viel als Repräsentanten, aber es war trotzdem gut, weil wir gesagt haben, jeder 5 bis 8 Mitarbeiter aus seinem Netzwerk abholt. Dann haben wir sobald mal 1.000, dann haben wir die 1.000 gehabt und aus diesen 1.000 haben wir dann gesagt, okay, in den einzelnen Regionen in Deutschland haben wir regionale Wir-Botschafter initiiert und die sind wieder koordiniert worden. Und das war halt mein Job, das Ganze dann zu orchestrieren. Immer wieder Mitarbeiter aus unterschiedlichsten Bereichen, niemals aus HR, die den Lead übernommen als regionaler Wir-Botschafter, Koordinator, so haben wir es damals genannt. In einer Gruppe zusammenzukommen. Die haben intensiv mit dem lokalen Managementteam in den Regionen gearbeitet und die haben genau diese Sachen identifiziert. Die wir anhand von unseren gewünschten Ways of Working geclustert haben. Und dann haben wir immer gesagt, okay, ist das etwas, was nur regional relevant ist oder ist das etwas, was national relevant ist? Oder ist es etwas, was international relevant ist? Und dann spielst du mit etwas, was ganz, ganz wichtig ist, ist das Element des Stolzes. Also Menschen machen gerne auch, um Anerkennung zu bekommen. Mhm. Das dürfen wir nicht vergessen. Also ist auch eine Motivation, um gesehen zu werden, sichtbar zu sein. Und da haben wir ganz viel Sichtbarkeit geschaffen. National, also lokal, national und international. Mhm. Und das war schön zu sagen, das ist in Deutschland entwickelt für das. Boom. Das ist ein Movement.
Mhm. Okay. Ein Teil der Initiative war auch dieser Shopfloor-Fokus, also Frontline-Fokus, also sehr nah an der operativ arbeitenden Mannschaft, die wirklich einen Einfluss hat auf das Unternehmensergebnis. Also das ist, glaube ich, auch ein Erfolgsfaktor. Aber lass nochmal auf das Top-Management kommen und auch da auf das Thema Kultur. Mhm. Ulrich ist ja faszinierende Persönlichkeit, schillernde Persönlichkeit, polarisierende Persönlichkeit. Also wenn man jemanden Wikinger nennt, dann macht man das ja nicht, weil er auf nordische Art und Weise die Seele streichelt oder vielleicht doch. Aber da ist ja auch eine gewisse, also Ulrich hatte ja ein Mandat, hat er auch beschrieben, er hatte ja das Mandat aufzuräumen, und aufzuräumen hat natürlich auch was mit, naja, also Dinge anpacken, die halt bisher noch nicht angepackt worden sind. Operational Excellence, Operational Efficiency, Footprint, Headcount Reduction, Standorte schließen, jeder Standort wird gemessen. Wenn man die rote Laterne hat, weiß man, das könnte blöd werden. Und wenn man sie zu lange hat, wird man halt eben zugemacht und da hängen Familien dran. Und Ulrich ist aber auch jetzt jemand, der nicht sehr nur nüchtern ist und Zahlen, Daten, Fakten, sondern auch jemand, der durchaus mit Druck führt, der Leute auch mal Ansagen macht, der Leute auch mal, also ihnen deutlich mitteilt, dass er jetzt gerade mit irgendwas nicht zufrieden ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wie war das für dich in dem Kontext dann für die Kultur zuständig zu sein? Also die ja auch im Headquarter stattfindet und da, wo dann Leute auch über die Gänge gehen und sagen, hast du gehört, wieder ne, The Crazy Viking. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du das erlebt?
Ich denke, da hast du immer zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst reingezogen in einen Sog oder sagst, du musst eine Methode finden und das nicht ignorieren, aber zumindest selbst handlungsfähig bleiben. Und das ist höchstwahrscheinlich das, was mir das systemische Coaching und die Supervisionsausbildung gelehrt hat, auch sich mit Leute zu suchen, mit denen ich drüber sprechen kann, die mir dann helfen zu reflektieren. Und ich glaube, das Essentielle ist, geht's um die Sache oder geht's um die Person? Und es geht jetzt nicht um Ulrich und was und um wen auch immer. Sobald es bei mir, bei Menschen nur um die Person geht, wäre ich relativ klar, also auch intervenierend klar. Wenn es um die Sache geht und wenn es um Performance geht, bin ich auch relativ klar. Kann man sagen, wo kann ich dich unterstützen? Wo muss ich dich unterstützen? Und dann aber den Spiegel auch umdrehen und zu sagen, so, und jetzt schauen wir mal gemeinsam in dein Spiegelbild. Was ist jetzt deine Verantwortung? Was ist dein Commitment? Und wie machen wir zum Schluss unseren Spiegel, einen gemeinsamen Spiegel? Und ich glaube, das ist oft sehr vereinfacht dargestellt worden. Klar ist es schwierig gewesen, aber ich habe es nicht gespürt, weil ich denke, es gibt so eine große Fähigkeit oder große Qualität von einem, für mich persönlich ganz eine große Führungskraft, was Ulrich auch ist, ist, er hat einen Kontakt zur Frontline. Er dann baut den Kontakt zur Frontline auf, hat auch sein Team, das dann auch irgendwie in seinen Sog mitschwimmt und mitschwimmen muss, auch diesen Kontakt zur Frontline haben. Und ich glaube, das ist so das Essentielle. Ich beantworte deine Frage nicht 100% höchstwahrscheinlich, aber das Essentielle ist Würz gegen die Personen. Also ich sage zu dir, Carsten, du bist schlecht, weil du ein kariertes Hemd tragst. So, wo ist jetzt der Impact auf Gimme 5? Also wenn es eine wissenschaftliche Studie gibt, die besagt, dass karierte Hemden schlecht für Performance sind, okay, dann können wir über das sprechen, weil es vielleicht bei mir was auslöst. Weißt du, was ich meine? Das wäre ein persönlicher Angriff. Wenn es aber darum geht, dass du jetzt ein Commitment abgegeben hast oder dass in deinem Bereich Ineffizienzen passieren, das ist halt ein Umfeld, ist halt auch Kultur, dass man Klartext sprechen muss und das nicht runterschlucken muss. Weil umso mehr es reinschluckst, umso mehr läuft Gefahr, dass irgendwann wirklich drunter leidest. Und ich glaube, das ist so, das wird falsch verstanden. Mit Kultur ist halt nicht nur sich lieb haben. Aber Kultur muss ganz klar haben, sagen, dass, wenn immer ich was sage, muss ich auch in der Lage sein, etwas anzubieten, dass der oder diejenige es nicht nochmal machen muss oder ihn unterstützen, dass es nicht nochmal machen muss.
Mhm, verstehe. Also so eine Art, also so auf der einen Seite eine Konsequenz und auch eine gewisse Nachhaltigkeit, auf der anderen Seite aber auch, was kann ich tun, um dich zu unterstützen, um dahin zu kommen überhaupt.
Genau, absolut. Mhm. Ja, Fisch das auf Vorleben und Fisch auf den Tisch, genau, genau, das war damals. Der Fisch auf den Tisch ist nicht von, die lassen, nicht von, vom CEO oder von der Geschäftsführung entwickelt worden. Fisch auf den Tisch war eine Verhaltensweise, die von 125 Mitarbeitern in dem ersten Start von den Wir-Botschaftern gesagt haben, das ist genau die Kultur, die wir brauchen. Wir müssen Sachen ansprechen, bevor sie zum Stinken beginnen. Und wir, da meine ich uns Menschen, wir sind halt oft sehr, sehr selektiv. Also die süßen Candies habe ich ganz gerne. Ich persönlich mag keine Lakritze. Lakritze mag ich nicht. Das heißt, ich gehe mal zu den Süßen und sage, meinst du, das sind schöne, süße Kulturkandies. Da sind nur noch die Lakritze-Candies übrig, sage ich, und die Kultur ist aber doch ein bisschen schwierig. Und das ist so das, was wir versucht haben, halt immer wieder mit Beispielen aus dem Weg zu bekommen. Kommunikation, wenn einer es so sieht, der andere sieht es vielleicht nicht so. Dann diese Punkte zusammenbringen.
Und Jörg, danach ging es ja weiter. Also das war ja eine lange Reise, also in Deutschland aus der CCI AG, also das war ja schon das Produkt von vielen zusammengemerchten Bottlern mit vielen lokalen Subkulturen, die ihr dann zusammengebracht habt. Aber dann wurde ja Coca-Cola European Partners gegründet als ein Merger von drei riesigen Entities, verschiedene Eignerstrukturen, verschiedene Landesgesellschaften. Da kam das Thema Interkulturalität nochmal dazu. Mhm. Was konntest du oder was habt ihr genauso quasi gemacht wie in Deutschland und wo musstest du den Ansatz grundsätzlich anders denken?
Ja, ich glaube, es war viel gleich, aber lass mich zuerst mal mit dem starten, was anders war. Obwohl es eigentlich gar nicht anders war im Nachhinein reflektiert, aber es ist vielleicht offensichtlicher, dieses Thema, was du gesagt hast, Eigentümerstruktur und die nationalen Kulturen. Lass mich mal mit Eigentümerstruktur beginnen. Also Coca-Cola European Partners, ich glaube jetzt Coca-Cola Euro-Pacific Partners, sind gegründet worden mit einem Ziel, Westeuropa das Wachstum wieder zu erzeugen. In einer Kategorie, die halt stark von außen, von Stakeholdern und von der Gesellschaft unter Beschuss war. Also Coca-Cola vermittelt nicht nur Weihnachtsmann, nicht nur Happiness, auch nicht nur Olympia, nicht nur Softdrink, der Freude macht und den du überall findest, nicht nur Qualitätsversprechen, das du überall bekommst, sondern es vermittelt halt auch schwierige Themen wie Fettleibigkeit, wie Umgang mit Ressourcen in Regionen, wo Wasser knapp ist zum Beispiel, plus. Das wird ja nie gesehen, was dann im Endeffekt auch gemacht wird an guten Sachen. Also Wasseraufbereitungsanlagen in der Sahara, es wird nicht gesehen. Reforestation im Amazonasgebiet wird nicht gesehen und so weiter und so fort, bis hin zu lokalen Themen wie in der Lüneburger Heide Initiativen. Also es sind viele Sachen. Also Europa zurückbringen auf Wachstum. Dann haben wir drei Bottler zusammengeführt unter einem Dach. Ein Bottler war Coca-Cola Iberia, der war familiengeführt. Also eine Familie hat im Endeffekt das Sagen gehabt, wie innerhalb des Coca-Cola Frameworks Sachen umgesetzt werden. Ja. Wer Familienunternehmer kennt, weiß, wie Entscheidungen getroffen werden. Es gibt den Patron und der trifft die Entscheidung, also ein bisschen überspitzt formuliert. Der zweite Teil war Coca-Cola Enterprise, die waren halt so England, Frankreich, Belux, Netherlands, Schweden und Norwegen und Island, die waren halt börsennotiert. Wer in einem börsennotierten Unternehmen arbeitet, weiß höchstwahrscheinlich, Shareholder Value ist etwas Essentielles. Also
quartalsgetrieben.
Auch quartalsgetrieben, Profit noch viel höher im Zentrum als nachhaltiges Wachstum. Also es verschiebt sich alles, aber es ist auch ein Thema gewesen. Und das dritte war Deutschland. Und Deutschland hat halt einen großen Shareholder gehabt, das war die Coca-Cola Company. Und die Coca-Cola Company hat halt immer so strategische Märkte selbst geführt. Und die sind dann alle zu einem zusammengekommen. Also das war schon herausfordernd zu sagen, wie kann man mal das Wahrgenommene von Deutschland so wichtig zu sein, in einem Kontext plötzlich nicht mehr Nummer eins zu sein, das Wahrgenommene verlieren, wieder aufzubauen. Das zweite Thema, was höchstwahrscheinlich ein bisschen komplexer war am Anfang, ein Spanier und ein Deutscher. Wenn du sagst, wie viel sind sie gleich, wie viel sind sie anders von ihrer nationalen Kultur, wirst du höchstwahrscheinlich sagen, ja, sehr unterschiedlich im ersten Schritt. Bis wir dann verstanden haben, mit den Gesprächen mit Mitarbeitern, eigentlich zu 85% sind die Menschen, die in den Organisationen arbeiten, oder 90, total gleich. Die haben die gleiche Leidenschaft für die Produkte, für die Brand. Die haben die gleiche Leidenschaft für ihre Teams, für ihre Kollegen. Die haben die ähnliche Routes to Market. Die verkaufen die gleichen Produkte. Also da ist nicht so viel anders. Und der Unterschied höchstwahrscheinlich mal in Deutschland haben wir gewusst, das ist so ein großes Konstrukt, das geschlossen ist. Aber auch dort kommt es drauf, dass es Subkonstrukte gibt. Bayern und der Norden haben oft teilweise ganz anders gedacht. Oder Baden-Württemberg und Berlin haben ganz anders gedacht. Aber trotzdem, das war dieses Verbindende, war halt das Deutsche, war gleich. Und diese lange Historie, die die Menschen schon gehabt haben. Das hat es in diesem Coca-Cola European Partners oder Coca-Cola Euro-Pacific Partners Kontext nicht gegeben. Was wir jedoch gleich, also das war der Unterschied, auf das wir Rücksicht genommen haben. Das erste Gespräch habe ich geführt, nachdem ich announced worden bin, das erste offizielle Gespräch mit dem CEO, also Damien Gammell, und sage, du, Damien, was ist wichtig für dich? Sagt er, versuch nicht One-Size-Fits-All-Culture zu machen. Weil mit dem verlieren wir. Also, dass wir Leute in ein Korsett reindrücken. Das finde ich super. Und was, sonst haben wir ganz gleich gearbeitet. Wir haben Leute zusammengebracht. Wir haben mit ihnen gemeinsam definiert, was ist unser Zukunftsbild. Also stark im Co-Designing, stark im Dreaming, also im Sinne von Träume mal, wie es ausschauen sollte. Dann haben wir Ways of Working definiert mit ihnen, die uns geholfen haben, dann das Apple greifbarer zu machen, wie wir zusammenarbeiten wollen. Was passiert ist in diesen, da haben wir das erste Mal 130 Leute zusammengebracht von allen Coca-Cola European Partners Ländern, haben ihnen unsere Strategie gezeigt. Und dann ist das rausgekommen, diese Ways of Working, das war im Endeffekt eine Mischung aus den Values, Behaviors, und was auch immer den Leuten so wichtig erschienen ist über die Jahre von den einzelnen Bottling-Unternehmen. Aber das war von ihnen formuliert. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns mal so einen Kaskadenansatz wählen, wo wir zuerst die Führungskräfte stärker abholen, damit die Führungskräfte, da sprechen wir über 500 Führungskräfte auf der obersten Führungsebene, dann die nächste Ebene waren 3000 Führungskräfte oder 1900 Führungskräfte auf der Ebene bis zum Teamleiter, und dann die Mitarbeiter abzuholen. Aber über die Führungskräfte das Thema Kultur und die Zusammenarbeit, dieses One-CCP zu treiben. Und wir haben gesagt, 80% von dem, was überall gemacht wird, muss ident sein. Das war die Verantwortung von uns dann, auch ganz klare Masterpläne zu machen fürs Training, für die Qualifizierung. Aber die anderen 20% dürfen lokal sein, müssen lokal sein. Weil die lokale Glaubwürdigkeit ist die höchste. Wir haben dann auch gesagt, wer von euch hat Interesse, an dem Thema mitzuarbeiten? Und dann, also zuerst mal 500 Führungskräfte, die sind so ein Accelerate Performance, so war die Brand von unserer kulturellen Reise. Und du siehst auch hier, wir haben niemals das Wort Kultur verwendet, weil es ist sonst so weich, so, wo es richtig ist, der Name, aber es wird halt oft verstanden, ja, und dann haben wir Kultur auch noch gemacht. Das wollte man nicht haben, es ist um Accelerate Performance. Mein Vorschlag für die kulturelle Reise von Branding war Back to Growth. Und dann spreche ich mit unserem CEO mal, sagt er, warum Back to Growth? Wir wachsen ja. Wir müssen unser Wachstum beschleunigen. Und dann sind wir auf, du merkst, du sprichst über das Gleiche, aber das hat ganz eine andere Semantik. Und das war so wichtig für uns. Dann haben wir aus diesen ersten 500 Führungskräften gefragt, wer von euch hat Interesse, lokal in den einzelnen Märkten als Facilitator, als Mastermind mitzuarbeiten, und plötzlich haben von den 500 Leuten 110 aufgezeigt. Ich habe gedacht, dass 10 aufzeigen werden. Da siehst du, wie viel Interesse und Feuer bei Menschen eigentlich dafür vorhanden ist, die Organisation nicht nur stillstandmäßig weiterzuentwickeln, sondern nachhaltig weiterzuentwickeln. Und das braucht halt dann höchstwahrscheinlich jemanden, der das orchestriert, jemanden, der das auch auf einer sehr hohen Ebene zusammenbringen kann, der sowohl nach oben hin Klartext sprechen darf und soll und kann, aber auch nach unten sich verbindet. Und das war halt mein Job mit einer Mitarbeiterin. Also mit einer Mitarbeiterin zu zweit, offiziell, haben wir für 23.500 Leute 3 Jahre eine kulturelle Reise gemacht, die ich bis jetzt noch nirgendwo gesehen habe. Und ja, du merkst, da bin ich auch stolz drauf.
Ja, da auch zu Recht. Und was ja auch eine Besonderheit ist, ihr habt auch, soweit ich das mitbekommen habe, 0% Beratung drin gehabt, also keine externen Berater. Ihr habt das komplett also von innen heraus gemacht mit eigenen Leuten.
Genau. Ja, das ist, du hast das Wissen ist vorhanden. Das muss ja aufpassen. Ich bin jetzt, man nennt mich jetzt auch irgendwie Unternehmensberater, wo ich so mein Problem habe. Ich stehe als Culture Futurist und als Orchestrator of Culture Journeys so im Raum. Berater sind absolut wichtig. weil du kannst neue Denkansätze, Denkmodelle, Ideen, auch als Advisor oder als Challenger, sind absolut wichtig. Aber wenn es an die Frontline geht, also wenn es in den Direct Interaction, so direkter Kontakt mit den Mitarbeitern, wenn du das ins Zentrum stellst, da hat für mich kein Berater was zu suchen.
Ja, die Sprache nicht, spricht ja den Stallgeruch nicht. Er holt die Leute nicht da ab. Ne? Er ist nicht glaubwürdig.
Ich denke, das ist das eine, das kannst du lernen. Ich glaube, das Schwierige ist die Glaubwürdigkeit zu erzeugen, dass das etwas ist, was nachhaltig passiert. Also dieser Berater, dieses Unternehmen, das überleben wir auch noch so auf die Art. So bei Führungskräften. Kultur ist nur dann richtig angekommen in Organisationen, wenn die Kultur weiterläuft. Klar wird sie geprägt durch den neuen CEO oder durch die neue CEO. Es ist absolut richtig und wichtig. Aber wenn Grundelemente von der Kultur sich weiterentwickeln können, die bereits jetzt gut funktioniert haben, dann hast du einen guten Job gemacht beim Thema Kultur. Das darf nicht abhängig von Menschen sein, die gerade in Charge sind.
Wenn das Ganze ein Eigenleben entwickelt, quasi seine eigene Energie generiert und dann irgendwie weitergeht, genau. Und jetzt kann man ja sagen, das sind jetzt zwei Beispiele für Transformationsprojekte, die erfolgreich waren. Viele Transformationsprojekte, die Zahlen laufen auseinander, aber irgendwas zwischen 60% und 75% sind ja so die Studien, die sagen, die scheitern. Jetzt hat wahrscheinlich jedes Scheitern einen einzelnen Grund, aber wenn du jetzt mal deine Erfahrung aus 15 Jahren und verschiedensten Transformationsinitiativen mit anderen Projekten, von denen du ja auch gehörst, mit denen du dich unterhältst, was siehst du so als die großen Unterschiede oder die Stockfehler oder was sind eure Erfolgsfaktoren? Also was war der Unterschied?
Ich glaube, das Essentiellste ist, wenn es kein klares Commitment vom CEO, und CEO ist für mich immer nur eine Position, ja, aber er ist im Endeffekt verantwortlich, dass das Team dahinter steht, das Leadership-Team. Also wenn dieses Commitment nicht ehrlich gemeint ist, ehrlich, dann lieber nicht Kultur machen, ist das Erste. Das Zweite ist, wenn Kultur als eines von vielen Projekten von einem Organisationsentwicklungs- oder Personalentwicklungsspezialisten in der Organisation verstanden wird. Also da haben wir halt Führungskräfteentwicklung, da haben wir Kultur, da haben wir Mitarbeiterbefragung, weißt du, dann ist es da drinnen. Also wenn es nicht auf eine Ebene gehoben wird, dass der oder diejenige, die dafür der Anchorman oder die Anchorwoman ist oder Anchorperson ist, dann ist es schwierig, die Glaubwürdigkeit ins Team reinzubekommen. Das ist das Zweite. Ich denke, das Dritte ist, wenn du glaubst, dass du Kultur fixen kannst, also let's fix our culture. Viel Vergnügen. Ist eine Reise. Du wirst zwei Schritte nach vorne machen. Du musst auch bereit sein, mal einen Schritt nach hinten zu machen und wirst vielleicht einmal richtig runterfallen. Also das Thema Pandemie hat kulturell so viel Herausforderung erzeugt in Organisationen. Das kannst du nicht. Da kannst du nicht drauf vorbereiten. Da musst du einfach agieren. Ich denke, wenn du glaubst, dass du alles perfekt machen kannst, dann wirst du auch scheitern. Und wenn du das zu stark zentral, also nur von einer Konzernzentrale, von dort wird das Thema Kultur gemacht, dann geht es irgendwann ins Reporting, hast du das gemacht, dann sind die Ampeln auf Rot, Grün und oder was. Die Menschen spüren das, weißt? Menschen spüren, ob jemand das ernst meint, ob die Organisation es ernst meint. Wenn sie abgeholt werden und eingeladen werden, an dem Thema mitzuarbeiten, ich habe noch keine gefunden, der nicht gesagt hat, auf das habe ich Lust. Ich habe viele kennengelernt, die gesagt haben, aber meine Führungskraft lebt das noch nicht. Gut, aber die Organisation entwickelt sich noch nicht so weit dorthin. Und dann kannst du immer die Frage stellen, wer ist denn die Organisation? Und dann kommst du irgendwann drauf, ich bin ein Teil der Organisation. Und dann kannst du die nächste Frage stellen, was ist dein Commitment? Und dann ist höchstwahrscheinlich eine gute Führungskraft oder jemand, der für das Thema verantwortlich ist, stellt die Frage, wie kann ich dich dabei unterstützen? Und dann schaffst du Allianz. Deswegen war für uns immer Kultur plus Führungskräfteentwicklung sowas Essentielles. Das muss zusammengehen. Es darf nicht, deswegen bedeutet das nicht, dass es top-down geht. Aber wenn du Führungskräfte nicht sensibilisierst und wenn du Führungskräften auch nicht bewusst ist, dass sie eine Rolle spielen und spielen müssen, und es kann auch bei vielen Führungskräften dann der Fall sein, dass sie sagen, pff, das ist eigentlich gar nicht die Kultur, wo ich dabei sein muss, möchte. Und die musst du aber dann auch identifizieren. Mit denen musst du auch sinnvolle und qualitative Gespräche führen. Und wenn nach dem Gespräch draufkommst, das ist nicht unsere gemeinsame Zukunft, dann musst du auch die Courage haben zu sagen, dann trennen sich hier vorerst mal unsere Wege. Weil sonst schaffst du das, so einen Mittelbau einzubauen, und das ist höchstwahrscheinlich das Schwierigste, der zwar nach oben hin signalisiert, ja, wir leben es eh, und nach unten hin drückt alt, wie es weitergeht. Und deswegen haben wir bewusst immer, wenn wir diese Kultursteuerungskörper, ist das ein schwieriges Wort, aber diese Wir-Botschafter, da gefällt mir das einfach besser, installiert haben, geschaut, dass wir einfach hierarchieübergreifend waren und bewusst Führungskräfte draußen vorgelassen haben. Die sind sich zwar ein bisschen ausgeklammert vorkommen, aber die haben dann von den Mitarbeitern, von ihrem Team, die Information bekommen, was sich dort tut. Auch spannend. Also der Mitarbeiter ist plötzlich in dem Thema mehr superior als die Führungskraft. Das ist auch Kultur.
Und jetzt blicken wir nochmal zurück. Jetzt unterm Strich war es erfolgreich. Beides Mal große Reise. Was würdest du heute anders machen? Was waren Punkte, wo du sagst, ne, das haben wir versucht, hätte klappen können, hat aber nicht geklappt. Würde ich heute anders machen?
Ich glaube, was wir am Anfang nicht gehabt haben, und das ist eher nicht, was wir anders machen würden, wir haben es einfach noch nicht gehabt, also so interne soziale Medien, so Plattformen, wie ob es dann Slack oder ob es Chatter oder ob's wie immer die Produkte halt heißen, das haben wir damals nicht gehabt. Das heißt, das Thema Kommunikation war höchstwahrscheinlich etwas unterindexed für die vielen guten Sachen, weil dadurch hätte man noch mehr Movement draufbekommen. Das wäre höchstwahrscheinlich so das Größte gewesen. Es ist das Thema Kommunikation noch mehr masterplanmäßig zu bespielen. Mhm. Nicht sagen, okay, da gibt's gute Initiativen, lass die guten Initiativen von den Lokalen mal nutzen und das dann den anderen zu zeigen, also auch Kommunikationsinitiativen, hier höchstwahrscheinlich noch etwas mehr Kraft reinzugeben. Also ich glaube, das wäre so das größte Thema gewesen, weil dadurch bekommst du noch mehr Durchdringung.
Ja, verstehe ich.
Auf der anderen Seite hätten wir höchstwahrscheinlich die lokalen Masterminds und Führungskräfte aus der Verantwortung rausgenommen, Dinge zu berichten, und wir hätten die Mitarbeiter ein bisschen aus diesem Momentum rausgebracht, die Hand aufzuheben und zu sagen, ich habe eine Frage. Also schwierig. Also ich glaube, das wäre höchstwahrscheinlich so das gewesen, was ich anders machen würde. Noch mehr Fokus auf Kommunikation.
Danke, Jörg. Und die Little Voices, von denen du ja auch an anderer Stelle schon gesprochen hast, die spielen ja auch eine ganz wichtige Rolle. Jetzt hast du ja diese Organisation über 15 Jahre begleitet, beziehungsweise jetzt sind es ja schon auch ein paar Jahre noch dazugekommen. Wenn man so zurückblickt, hat sich ja in der Zeit der Zeitgeist verändert, kann man ja sagen. Ne? Also so vor rund 20 Jahren war Coca-Cola rundum positiv, zumindest in meiner Wahrnehmung. Es war noch so Teil der Post-Wirtschaftswunder-Geschichte. Wir sind wieder wer, wir können uns was leisten. American Way of Life, so die ganzen emotionalen Dinge, die da mitgeschwungen sind, stärkste Marke. Und dann dreht sich ja immer noch der Wind berechtigt in Richtung von, das mal alles zu hinterfragen, du hast es selber angesprochen, Ressourcenverbrauch, Zucker, Übergewicht, Verpackungsmüll und so weiter. Was macht das Thema Purpose bei Coca-Cola? Oder was hast du da für eine Entwicklung wahrgenommen? Und auch, was hat das mit den Leuten zu tun, die in die Organisation kommen? Wird da heute mehr gefragt? Also sind die kritischer? Wollen die genau verstehen? Oder ist es einfach eine spezielle Sorte Mensch, die zu Coca-Cola kommt und sagt, nee, komm, das passt alles so. Das Thema Purpose ist mehr so gesellschaftlich ein Phänomen, aber ist nicht so meins.
Ich gebe dir ein Beispiel von einer Leadership-Konferenz, die wir gehabt haben außerhalb von Barcelona vor 6 Jahren oder was, also als ich noch bei Coca-Cola European Partner war. Ganz großes Thema Sustainability, und wir haben junge Mitarbeiter eingeladen, die bei diesem Young One World als unsere Repräsentanten waren. Young One World ist also eine Vereinigung, die halt jungen Menschen der Millennials und Generation Z halt die Möglichkeit gibt, an gesellschaftskritischen und zukunftskritischen Themen mitzuarbeiten. Also super Initiative, ganz, ganz was Tolles. Und wir sind alle dort und sitzen alle dort und sind alle so glücklich und das coole Meeting und schön aufgebaut. Die drei Kolleginnen und ein Kollege kommen auf die Bühne rauf, oder zwei Kolleginnen, ein Kollege kommen auf die Bühne rauf und sitzen mit unseren Chairman dort und Public Affairs Communication Direktorin. Und die erste hat so das beste Statement gehabt, hat sich gesagt, ja, ist schön, wenn ihr über Sustainability sprecht. Aber geht mal in euer Zimmer. Und alle waren im Zimmer, oder wer diejenigen, die noch nicht waren, geht dann ins Zimmer und schaut mal, was bei euch am Bett liegt. Da liegt ein Jumper, also so ein Coke-Pullover, der in Plastik eingepackt ist. Da ist eine Mappe, die in Plastik eingepackt ist. Also wir sprechen über Sustainability, wir leben es aber noch nicht. Und mein Wunsch wäre, in einer Organisation zu arbeiten, wo man nicht nur spricht darüber, sondern auch darüber lebt. Also was ich damit sagen will, und wir haben diese Kanäle extrem genutzt. Wir haben sehr viele Gruppen gehabt auf Gesamt-CCB-Ebene, wenn wir über das Thema New Work gesprochen haben, wenn wir über das Thema Purpose gesprochen haben, sogar die People Strategy, die wir entwickelt haben, die haben wir dann mit den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus unterschiedlichen Ländern zusammengeführt, nochmal challengen lassen. Sind es die Themen, die wir haben wollen? Also auf das zu kommen. Purpose ist ein essentielles Thema. Ich glaube, Purpose ist wichtig. Man kann sich aber auch in der intellektuellen Arbeit an einem Purpose etwas verlieren. Also Purpose ist wichtig, dass man die richtigen, ein Zukunftsbild definiert und sagt, wo geht die Reise hin? Und aber wichtiger ist die Aktionen, die dann abgeleitet werden. Ich denke, die machen es glaubwürdig. Mhm. Also um nochmal zurückzukommen, die Generation, die eintritt, klar sind es Mitarbeiter, die sich Coca-Cola aussuchen. Also es kommt zu uns jemand anders als ein Mitarbeiter, der zu einer Non-Profit-Organisation geht. Das ist verständlich. Also auch dieses Performance-Denken ist nicht als negativ empfunden. Was immer rauskommen ist, Mitarbeiter wollen mitgestalten an der Zukunft. Also die Generation Z und Millennials. Die wollen Development Opportunities haben. Sie wollen arbeiten, wo sie sind, wie sie sind, wann immer sie wollen. Und sie wollen entsprechend entlohnt werden. Also das sind so die großen vier Themen, die rausgekommen sind bei internen Research. Also auf die Frage zurückzukommen, Purpose ist wichtig. Coca-Cola hat den Purpose auch in der Zeit, wo ich dort war, überarbeitet und hat das Thema Great People, Great Place, Great Beverages und dann Great Planet reingegeben und dahinter ganz klar was abgeleitet. Wir haben im Zuge von Kultur ganz viel zum Thema Sustainability gemacht. Wir haben als ein Vehikel, wo wir die Menschen dann immer wieder zusammengebracht und zu sagen, was können wir jetzt machen als Organisation? Es hat so weit geführt, dass wir die Top-Executive oder die ersten 500 Führungskräfte in Gruppen zu 50 in eine simulierte Gerichtssituation gebracht haben, wo wir gesagt haben, Coca-Cola ist angeklagt, als größter Umweltverschmutzer auf der Welt zu agieren. Und dann haben sich drei Gruppen, einen haben sie als Judges, die anderen haben sie als Rechtsanwälte, also Anklage, und die anderen als Verteidiger mit den gleichen Materialien beschäftigt. Da haben wir schon externes Wissen dazu geholt, also die Rechtsanwälte und die Richter und so. Die haben durch den Prozess durchgeführt und zum Schluss hat es einen Urteilsspruch gegeben, wo immer das gesamte Executive Leadership Team dabei gesessen ist. Und das waren 11 Gruppen zu 50. Das zeigt ja auch auf, selbe Information aus anderen Sichtweisen. Und dann haben wir gesagt, was ist die Action dahinter? Also auch das ist Kultur. Also nicht nur verstehen, dass Kultur ist nicht nur über Werte zu sprechen und Werte zu leben, ist auch über Werte zu sprechen. Aber es geht um kritische Themen.
Wie ging die Gerichtsverfahren aus?
Es hat, ich glaube, von den 11, und ich habe die konkrete Zahl nicht, sind wir 6-mal oder 7-mal schuldig gesprochen worden. Mhm. Sogar 8-mal schuldig gesprochen worden. Schuldig. Ja, da war Betroffenheit im Raum drinnen. Es war auch schwierig für die Ankläger, dann rauszugehen und eine Anklagestatement zu machen, wo man aufzeigt, was Coca-Cola European Partners oder ist. Das kannst du austauschen durch jedes, mit jedem Unternehmen der Welt, was noch nicht richtig gemacht hat. Das lehrt dich aber, Fokus zu setzen auf was wichtig ist. Es lehrt dich aber auch zu sagen, wir sind noch nicht so gut. Und ich denke, dieses Thema Complacency ist ein großes, großes Thema. Und das ist, wenn du dieses Thema Complacency, also dieses Selbstgefälligkeit, wenn du das nicht rauskriegst aus dem Kopf, dann hast du den ersten Schritt Richtung Verlieren gemacht.
Und ja. Also das heißt, so dieses offen ansprechen, mutig hinschauen, was nicht passt und eben nicht tolerieren, im Sinne von, naja, es war schon immer so, sondern genau. Immer wieder hinterfragen, immer wieder versuchen, besser zu werden. Das ist ja auch Teil der sagen wir mal, der modernen, leistungsbezogenen DNA von
genau. Corona.
Und absolut. Jetzt bist du ja rausgegangen, Jörg, also das ist schon eine Weile her, bist jetzt selber Unternehmer, bist, streng genommen könnte man sagen, Berater, aber Culture Futurist klingt tatsächlich ein bisschen fescher. Just Be Like Yourself ist dein Unternehmen, du arbeitest viel im Startup-Umfeld, leg dann nochmal ein Schlaglicht da drauf. Was davon kannst du genauso, also es geht ja nicht um eine Blaupause, aber welche Prinzipien kannst du anwenden und wo du merkst, ja, das mache ich eigentlich genauso und wo ist irgendwas ganz anders, wo musst du auch selber vielleicht nochmal umdenken?
Ich glaube, es gibt ja so zwei Wege. Du sagst, im Startup-Bereich brauchst du Kultur. Ich denke, wenn du das Startup es nicht schaffst, am Anfang mal vom Boden wegzukommen und schauen, dass du Traction reinbekommst und das Geschäftsmodell mal zum Arbeiten beginnt und du User bekommst und Zahlen zeigen kannst, da brauchst du keine Kultur. Also das ist so das Erste. Was schon wichtig ist und was ich sehe bei den Gesprächen mit unterschiedlichsten Startups aus unterschiedlichen Thematiken, Schwerpunkt Digital Startups, aber auch mit anderen Startups, die wirklich ein Produkt entwickeln oder eine Innovationslösung entwickeln, ist, der Startpunkt ist immer, was ist wirklich Ihr Ziel? Also wo wollen Sie hin? Und was mir hilft, ist hier mal dieses Act from the Future anzuwenden, also so auf eine Denkreise einzuladen, sagen, es ist jetzt Ende 2023. Also bei Coke hätte man gesagt, es ist Ende 2023 heute. Wenn ich bei einem Startup sage, Ende 2023, sagen Sie, da sind wir höchstwahrscheinlich nicht mehr da. Wenn wir es bis dorthin nicht gemacht haben, dann haben wir es falsch gemacht. Also was ist Ende 2022? Kürzer gedachtet ist es. Ja. Aber dann zu sagen, beschreib mal, wo du bist in Ende 2023. Nicht, wo du sein wirst, sondern wer du bist, was du tust, wie du es tust. Du merkst, es ist ganz ein kleiner, feiner Unterschied. Das eine beschreibt den Weg dorthin, das andere, über das ich gesprochen habe, das aus der Zukunft heraus, beschreibt den Zustand, in dem du dich dann befindest. Das eine ist eine Willenserklärung, das andere ist ein Commitment. Und genau dieses Thema, da starten wir mit allen Startups, mit denen wir zusammenarbeiten. Erstens, beschreib mal das, wo du hinkommst. Dann schauen wir uns natürlich sehr stark an das Thema Business Model, also im Sinne von, kennst du deine Kunden? Wer sind denn eigentlich deine Kunden? Also ganz gleich wie bei den kulturellen Reisen, die ich gemacht habe, den Kunden ins Zentrum zu stellen. Dann sagen, welche Kanäle hast du da, welche Kundenbeziehungen hast du da, versuch es auch messbar zu machen, wie viel du an Revenue hast und sag dann auch, was ist dein Versprechen an den einzelnen Kunden? Ich glaube, das ist so das Zweite. Und dann schauen, was brauchst du? Ich glaube, das sind viele Ähnlichkeiten. Und wenn ein Startup dann wächst, hast du zuerst einmal einen Gründer, zwei Gründer oder drei Gründer oder vier Gründer, was auch immer. Die sind relativ nahe zusammen. Also da zum Thema Kultur sprechen, da denkt jeder sich ja eben andere Sachen zu tun, also nicht mit dir über Kultur zu sprechen. Aber dann gehen sie durch die erste Investment-Seed-Runde, was auch immer, und plötzlich stehen sie da mit 20. Haben Geld, wissen sie, brauchen für die Umsetzung 60, 80, 100. Was machst du dann? Und dann wird das Thema Kultur relevant. Weil dann beginnst du plötzlich nicht mehr direkt zu führen, also 1 zu 60 funktioniert nicht. Ja, dann hast du indirekte Führung. Die Leute, die vorher da waren, die vielleicht die ersten 10, 15, fühlen sich plötzlich etwas weniger im direkten Kontakt mit der Founderin oder mit dem Founder. Und was passiert dann? Sie fühlen sich zurückgestoßen. Neue kommen rein, die bringen neues Wissen mit rein. Und dann beginnt das ganze Thema. Und da kannst du alles machen aus diesen Leuten. Da arbeite ich dann nicht mit kleinen Teams aus der Organisation, sondern mit der gesamten Organisation. Ist Luxus. Du hast eine Durchdringung, die ist bumm. Du hast Leidenschaft, die ist hoch. Ich habe das Ganze die letzten zwei Jahre extrem viel auch virtuell gemacht. Es funktioniert virtuell auch. Ich differenziere, wenn ich Sachen machen möchte, die stark strategisch, operativ, Aktionsumsetzung ist, gehe ich in den Kopf. Funktioniert super virtuell. Wenn es stark ums Herz geht, um Emotionen geht, brauchst du das Herz. Ist bedingt möglich. Also jetzt kommen ja Blended Versions wieder und es hat immer wieder Fenster gegeben und wenn man die clever erwischt hat, hat man Sachen bewegen können. Aber ich glaube, das ist so das Essentielle. Es hat auch nichts mit der Größe zu tun. Ich werde oft gefragt, es ist cool, dass 23.500 Mitarbeiter Coca-Cola European Partners, wir sind ein Unternehmer mit 50 Mitarbeitern. Mein Chef hat es sagen. Gleiche Fragestellung. Ist er committed, was zu machen? Ist er wirklich, 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 wirklich committed, was zu machen? Hat er jemanden, den er raufzieht und sagt, er oder sie ist dafür verantwortlich, das zu treiben? Schaffst du das, gemeinsam ein Zielbild zu definieren mit klaren Aktionen und die Kommunikation zu machen und stellst den Kunden ins Zentrum. Also es sind oft mehr Gründe, warum es nicht gehen sollte, aber man sollte sich eher darüber überlegen, möchte man es wirklich, wirklich machen.
Super, Jörg. Vielen Dank, dass du uns damit auf die Reise genommen hast. Was ist die eine Frage, die ich noch nicht gefragt habe, die noch ganz, ganz, ganz wichtig wäre für diesen Podcast?
Schau, ich denke, die Frage, die ich mir stellen würde, wäre, was machst du eigentlich neben dem ganzen Thema, was du die letzten 15 Jahre gemacht hast? Mhm. Also so das würde ich mir stellen, weil es ist ja wohl mein Sweet Spot und jeder macht in seinem Sweet Spot, das mache ich beratungsmäßig oder Culture Futurist-mäßig das Ähnliche, wo ich immer wieder mich auf neue Situationen einstellen muss. Ich würde mir die Frage stellen, höchstwahrscheinlich, was machst du daneben noch?
Also Jörg, was machst du daneben noch?
Gut, das ist eine gute Frage. ich denke, das ich mache viel daneben. Ja. Ich versuche halt viel Zeit mit Menschen zu verbringen, denen ich irgendwas geben kann. Also dieses Give Back. Also ob es dann junge Menschen sind, mit denen ich Sport mache, einfach zu sehen, sie haben Potenzial, sie auch unterstützt dabei, ihr Equipment besser zu bekommen, bis hin zu, dass ich mit einem Freund, wir sind beide keine Gründer, jetzt vor mittlerweile einem Jahr ein Startup gegründet haben. Das klingt so cool, wenn zwei 50-Jährige plötzlich wir haben ein Startup gegründet, aber es zeigt halt, hat nichts mit Alter zu tun und auch das ist Diversity. Gegründet, wo wir uns mit einer ganz einfachen Frage beschäftigen, was wäre, wenn es keinen Plastikmüll mehr geben würde und was wäre, wenn wir beim Einkaufen daily or weekly shopping keinen Plastikmüll mehr generieren würden. Und da arbeiten wir gerade an einer Solution, die es dem Durchschnittsmenschen, da zähle ich mich dazu, es leichter machen wird, ein unverpacktes Einkaufen zu unterstützen. Dem hoffen wir ein bisschen Druck auf Industrie auszuüben, aber auf alle Fälle ein Argument nicht mehr so stark ins Zentrum zu stellen, ich kann es nicht machen, weil es so schwierig ist. Mhm. Also ich denke, das ist so das, was mich sonst beschäftigt.
Und das ist ja auch wieder ein Problem, das ihr versucht zu lösen, das Coca-Cola noch nicht gelöst hat. Ne? Und vielleicht hat das ja dann eine gewisse Adoption.
Genau, ich glaube, das ist, wenn es große Konzerne wie Coca-Cola oder alle anderen Big Organizations, wenn die nicht an den Pranger gestellt werden und wenn ihnen nicht kommuniziert wird, dass sie noch nicht genug machen, dass sie noch zu wenig machen, dass das noch nicht ausreicht, dann machen wir den ersten Schritt zurück. Man schaut immer die Großen, du musst die Großen anschauen. Ich denke, Coca-Cola macht viel, es machen viele Organisationen viel. Das gebündelt wird dann uns höchstwahrscheinlich eine Zukunft geben, die hoffentlich grüne Welt heißt. Und ich denke, du kennst das, wenn du Fahrrad fährst irgendwo bei deinen Trips und du siehst den Straßenrand voll mit Müll, ja, dann ist es ganz schwierig zu sagen, okay, muss das sein. Hm. Und ich glaube halt, und das wollen wir mit meinem Freund halt durchbrechen, dass wir jedem die Möglichkeit geben, vor allem im urbanen Bereich, High-Density-urbanen Bereich, seinen oder ihren kleinen Beitrag zu liefern. Mhm. Nur wenn es darum geht, ich muss nicht mehr Plastikmüll haben, um meine Äpfel abzufüllen, was du jetzt nicht mehr brauchst, aber ich habe dann auch noch eine Lösung, um das gut nach Hause zu transportieren.
Super, super. Ja. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt und das klingt nach einer weiteren Folge bei Leaders Talk, aber da gucken wir mal in einem Jahr, wo ihr dann steht und was ihr schon an Industrie umgekrempelt habt. Genau, super. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. War super toll, ich habe viel gelernt. Ich wünsche dir alles Gute und wir bleiben in Kontakt.
Vielen Dank, Carsten, und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao.
Prima, ciao.
Ciao.
Das war eine spannende Reise, gell? Was ich mitgenommen habe, war unter anderem so das Thema Kultur nicht in Isolation zu betrachten, sondern es zu verbinden mit dem Thema Führungskräfteentwicklung, aber auch mit dem Thema Operational Execution, also der konkreten Umsetzung, der Verbindung zu operationalen Verbesserungen. Was kann ich vor Ort, was kann ich im Werk, in der Fabrik, auf dem Shopfloor, in der Logistik, in der Kommunikation, was kann ich da verbessern? Und dass das sozusagen Teil dieser kulturellen Initiative wird und diese Verzahnung. Und eben, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Geheimnis, auch wenn das natürlich für Berater wie mich oder wie uns gar nicht so gut ist, aber es ist natürlich total nachvollziehbar, eine kulturelle Transformation, die aus den eigenen Reihen gestemmt wird, die von der eigenen Organisation bewältigt wird, wo alle Menschen da sind für lange, die da sozusagen ihre eigene Zukunft gestalten, ist natürlich viel kraftvoller und kann viel länger laufen und ist auch viel ehrlicher als eine Transformation, die beispielsweise von Beratern getrieben wird. Dort muss man dann viel mehr daran arbeiten, wie lassen sich die Ergebnisse im Unternehmen verankern, verzahnen, wie kann das dort langfristig laufen. Also von daher finde ich ein sehr, sehr spannendes Beispiel für gelungene Transformation in einem sehr speziellen Setting mit einer sehr speziellen Zielsetzung. Aber was meinen Sie? Schreiben Sie uns mir doch auch Ihre Gedanken. Sie erreichen uns unter LeadersTalk, ein Wort, @leadership-choices.com. Also LeadersTalk@leadership-choices.com. Ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute, bleiben Sie gesund. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Leaders Talk.
Das war Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, der sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen. Powered by Leadership Choices.